der Spiritus Rector, also sozusagen dieser Mastermind dahinter ist, dieser Arminius, der in römischen Diensten tätig war und ein enger Vertrauter von Varus war. So wird es zumindest immer beschrieben. Arminius geht bei Varus ein und aus im Zelt, verbringen ihre Abende zusammen, trinken wahrscheinlich auch fürchterlich viel Wein zusammen und sind eigentlich sehr gut miteinander, sind schon das, was man so sagen könnte, so Best Buddies. Also es gibt für Varus keinen Grund, an Arminius zu zweifeln, und er ist eben auch so hoch dekoriert. Also wenn man einem Arminius aus römischer Sicht nicht trauen kann, dann kann man eigentlich im Grunde niemandem mehr trauen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Varusschlachtmuseum und den Park Kalkriese. Und da könnt ihr auch schon heraushören, worum es heute geht. Wir schauen mit Dr. Stefan Burmeister, Leiter des Museums, auf die Varusschlacht, die wohl bekannteste Niederlage der antik-römischen Geschichte. Wir schauen auf die historischen Hintergründe, erforschen die biografischen Details der Kontrahenten Varus und Arminius, beobachten die drei Tage der Gefechte und schauen natürlich auch auf das lange Nachleben der Varusschlacht. Denn mit Arminius, oder eingedeutscht Hermann, entwickelte sich mit Beginn der modernen Geschichte eine Galionsfigur, die als Kristallisationspunkt für den deutschen Nationalismus diente und etwa mit dem Denkmal bei Detmold verewigt wurde. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen, etwa zur Romanisierung des Rheinlandes, und Hinweise, wie ihr mehr Feedback, Kommentare und Fragen zusenden könnt. Über Steady, Ko-fi und PayPal könnt ihr mich bei der Produktion dieses Podcasts unterstützen. Auch dazu gibt es Links in den Shownotes. Den Schnitt dieser Folge unterstütze Niklas Hannewacker. Herr Burmeister schildert hier zunächst seinen Werdegang und wie er zum Museum und zur Beschäftigung mit der Varusschlacht kam. Dann schauen wir auf die römisch-germanischen Beziehungen rund um Christi Geburt und marschieren allmählich Richtung Varusschlacht. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem April 2025.
Mein Name ist Stefan Burmeister. Ich arbeite hier im Museum und Park Kalkriese, dem Museum zur Varusschlacht. Ja, seit 2007 bin ich hier in unterschiedlichsten Tätigkeiten, unterschiedlichste Arbeitsfelder. Anfangs mit Sonderausstellungen beauftragt, dann bin ich so in die Forschungsabteilung gewechselt und bin für die Archäologie, die wir hier betreiben, zuständig. Und seit etwas über 5 Jahren bin ich auch zusätzlich noch der Geschäftsführer dieser Einrichtung. Auch noch mal kurz zu meinem fachlichen Hintergrund. Also ich bin Archäologe, also Vor- und Frühgeschichtler, habe das studiert, habe mich mit unterschiedlichsten Themen befasst, mit den Kelten, Germanen. Ja, und jetzt, seitdem ich seit 2007 hier in Kalkriese bin, eben auch mit den Römern und der Varusschlacht. Also mein Einstieg ist letztendlich erstmal ganz anders gekommen. Ich bin angefragt worden, um hier Ausstellungen zu machen. Es ging um die 2000 Jahre, diese große Veranstaltung 2000 Jahre Varusschlacht im Jahr 2009. Und da haben wir eine große Sonderausstellung so konzipiert und das war mein Job. Naja, und irgendwie, mir hat es hier gefallen. Anscheinend hat meinem damaligen Chef irgendwie auch meine Arbeit gefallen und so bin ich dann hier fest angestellt worden. Und seitdem bin ich dann auch natürlich sehr intensiv mit Römern und der Geschichte der Römer im Norden, also in Deutschland, Germanien, noch befasst.
Und auf die Spuren dieser Römer begeben wir uns. Und bevor wir auf die Varusschlacht selber kommen, müssen wir erstmal dazu kommen, wie kamen die Römer eigentlich ursprünglich das erste Mal in das Gebiet, was sie Germanien nannten?
Ja, diese ganze Römergeschichte in Deutschland fängt mit Cäsar an. Cäsar hat so in den Jahren so 55 bis 50, 51 vor Christus Gallien erobert. Das kennen wir ja aus Asterix. Und diese ganzen Expeditionen, diese militärischen Eroberungen hat er bis an den Rhein geführt. Und er ist in der ganzen Zeit in Gallien auch schon immer mit germanischen Truppenverbänden irgendwie in Kontakt gewesen, konfrontiert worden, zum Teil als Verbündete, zum Teil waren das auch sehr schlagkräftige Truppen auf seiner Seite, die gegen die Gallier gekämpft haben und wichtige oder wertvolle Dienste für die Römer geleistet haben. Zum Teil waren sie dann aber auch Gegner. Manchmal waren das auch wirklich die gleichen Verbände, die dann irgendwie dann nochmal die Seiten gewechselt haben. Und auf jeden Fall haben die Römer in diesen Jahren die Germanen als notorischen Unruheherd kennengelernt. Der Rhein war so für die Römer damals so die Grenze zwischen Kelten und Germanen. Und das ist aber eine sehr offene Grenze gewesen. Ständig sind germanische Verbände über den Rhein rüber und haben dann ja, aus römischer Sicht ihr Unwesen in Gallien getrieben. Und damit wurden sie so langsam zum Problem für die Römer und für Caesar. Und es gibt zwei Expeditionen, wo er eine Brücke über den Rhein errichtet hat und dann nach Germanien übergesetzt ist. Und wir kennen inzwischen schon auch einige seiner Lager. Also es ist weit bis nach Hessen vorgedrungen. Ja, und beschreibt dann so ein bisschen so aus seiner Sicht irgendwie dieses Germanien. Und das sind so die ersten Berichte und ersten Binnenbeobachtungen von Römern in Germanien. Caesar hat aus innenpolitischen Gründen, muss man sagen, dann seine ganzen Vorstöße am Rhein gestoppt. Er war rechenschaftspflichtig in Rom, er war auch vor allen Dingen unter innenpolitischem Druck und musste im Grunde auch diese ganze Maßnahme da, diese Jahre in Gallien auch rechtfertigen. War zwar sehr erfolgreich, aber trotzdem war er politisch irgendwie sehr umstritten. Und um das als Erfolg zu begründen, hat er dann gesagt, okay, der Rhein ist die Grenze zwischen Germanien und Gallien und da stoppe ich jetzt. Und diese beiden Vorstöße, das war im Grunde nur mal so ein bisschen ein Sneak Preview für das, was jetzt so in den nächsten Jahrzehnten dann kommen sollte. Das war aber auch klar angelegt, einfach auch nur irgendwie als mal so ein erster Test, mal gucken, was jenseits der Grenze ist. Aber trotzdem, die Grenze war für ihn klar gesetzt und die hat er dann auch im Grunde dann auch als die neue römische Reichsgrenze definiert. Heute wissen wir allerdings, dass das eine völlig fiktive Grenze ist. Also der Rhein ist zwar ein Gewässer, das da irgendwie da durch unser heutiges Südwestdeutschland fließt und schon irgendwo natürlich auch ganz klar dieses Land irgendwie zerschneidet. Aber es ist nicht die Grenze zwischen Kelten und Germanen gewesen. Also von die Kelten, die auf der einen Seite des Rheins und die Germanen auf der anderen Seite des Rheins lebten. Kelten haben bis weit irgendwie nach Hessen, bis nach Mitteldeutschland gelebt. Germanen haben auch genauso auch auf der anderen Seite des Rheins gelebt. Also das war eine sehr offene, es war eine offene Grenze, beziehungsweise es war ein großer Siedlungsraum, wo im Grunde alle irgendwie miteinander gelebt haben. Aber durch Caesar ist im Grunde der Rhein erstmals so als Grenze klar definiert worden und auch als Scheidemarke zwischen Kelten und Römern. Und das hat sich eben wie so festgesetzt, auch bis in unsere heutigen Schulbücher. Und das wissen wir heute, ist es falsch. Also es gab nicht eben diese ethnische Volksgruppengrenze irgendwie, die da durch den Rhein definiert war. Okay, also das ist erstmal so die Situation am Rhein. Caesar hat da gestoppt und für ihn war soweit alles erstmal okay. Kurz danach wurde er dann auch ermordet. Aber die Römer haben ihren Machtanspruch in Gallien weiter ausgebaut, haben Politik betrieben, das Gebiet des heutigen Frankreich und Belgien in das Römische Reich integriert, haben das in die eigene Verwaltung mit einbezogen. Das haben im Grunde alles dafür getan, dass Gallien so nach und nach zu einer römischen Provinz werden konnte. Das ist dann in den folgenden Jahrzehnten auch geschehen. Und sie haben natürlich dann auch ihre Truppenpräsenz in Gallien ausgebaut. Und das hat dann noch zu weiteren intensiven Kontakten mit den Germanen geführt, weil wie auch schon in der Zeit unter Caesar war es so, dass immer wieder germanische Kriegerverbände nach Gallien eingefallen sind. Ja, über die Gründe können wir nur spekulieren. Es gab dort irgendwie militärische Erfolge irgendwie einzufahren. Man konnte irgendwie sich als erfolgreicher Krieger dann irgendwo so ein bisschen selbst stilisieren. Man konnte Beute machen. Also letztendlich ging es um so kleine Raubzüge und ein bisschen so den eigenen Status so ein bisschen irgendwie so aufzubauen und wahrscheinlich in der heimischen Gesellschaft irgendwie dann auch der so als großer anerkannter Krieger irgendwie auch so zu gelten. Für die Römer wurde das zunehmend lästig, weil sie natürlich anfingen, ihre Strukturen da aufzubauen, auch eine Wirtschaft aufzubauen. Und da fingen die Germanen eben an, Störfaktor zu sein. Es hat auch große Übergriffe gegeben, die dann zwar immer wieder zurückgeschlagen wurden, aber das Problem ließ sich nicht in den Griff kriegen. Es gab dann eine Reihe von weiteren, sagen wir mal, Polizeiaktionen, dass man wieder über den Rhein übergesetzt ist in den folgenden Jahrzehnten und versuchte, den Germanen so deutlich zu machen, dass sie einfach in ihrem Land bleiben sollen und nicht den Rhein überschreiten sollen. Und das hat mäßig geklappt. Im Jahr 16 vor Christus hat es wieder so einen Übergriff gegeben und die Römer haben versucht, das zurückzuschlagen und haben dabei eine Legion verloren. Und ganz traumatisch für die Römer war es, dass sie dabei ihren Legionsadler verloren haben. Das spielte immer eine ganz große Rolle bei den Römern. Also das ist sozusagen das zentrale, ja, das ist der Identitätsmarker jeder Legion. Also jede Legion hat seinen eigenen Legionsadler. Und das ist auch so das Ehrenzeichen und den zu verlieren gilt als eine ganz große, ja, Niederlage, Schmähung, wie auch immer. Es ist irgendwie auch ein großer Ehrverlust. Und dazu muss man sagen, dass die Römer einen weiteren großen Gegner hatten, nämlich die Parther im Ostreich. Also man muss das Römische Reich wirklich auch mal in seiner Gesamtheit denken und nicht nur mal ein bisschen Fokus irgendwie jetzt auch auf Germanien, denn was im Ostreich passierte, wirkte sich oft eben auch an der Grenze am Rhein aus. Also die Römer haben auch so ein paar Jahrzehnte vorher schon viele Schlachten gegen die Parther geschlagen und sind dort auch zum Teil grandios gescheitert, viele Legionen verloren, viele Legionsadler verloren und es war ein großer politischer Sieg auf diplomatischem Wege, ich weiß nicht, 8 oder 10 dieser Legionsadler, die noch im parthischen Besitz waren, zurückzuholen. Das war ein großes Politikum. Dafür hat sich Augustus sehr stark feiern lassen, dass es irgendwie auch auf Münzen verewigt worden. Und das ist, wie gesagt, war kurz vorher. Und dann kommt diese germanische Situation plötzlich wieder irgendwie so nach vorne, indem die Germanen einen Legionsadler erobern. Den haben die zwar auch schnell wieder zurückgeholt, die Römer, aber erstmal war klar, so, das geht so nicht, das sind für sie unhaltbare Zustände. Und das kann der Auftakt gewesen sein für weitere ausgedehnte Operationen, Militäraktionen, Germanien dann letztendlich dann zu erobern. Und das fing dann im Jahr 12 vor Christus an.
Ich habe vor kurzem eine Aufnahme gemacht, da ging es um die in Anführungszeichen Goten. Und auch da wurde gesagt, die Goten ist ein nachträglicher und viel zu allgemeiner Begriff. Und ich habe das Gefühl, für die Germanen gilt das Gleiche. Also was müssen wir über diese Menschen, Menschengruppen, Verbände, Stämme wissen? Was sind überhaupt die richtigen Begriffe, um diese zu fassen?
Ja, wir reden immer so allgemein über die Germanen, wenn wir irgendwie auch so diese ganze Interaktion zwischen Römern und Germanen, also diesen nördlichen Barbaren. Barbaren, auch das muss man dazu sagen, es ist irgendwie auch im Grunde ein römischer Rechtsbegriff. Das sind im Grunde Reichsfremde erstmal. Es ist noch gar nicht mal so zwingend so negativ gemeint. Aber die Barbaren, die in dem heutigen Norddeutschland oder Nordeuropa lebten, wurden von den Römern als Germanen bezeichnet. Das ist später im Grunde zu so einer Volksbezeichnung geworden. Also, oder sagen wir mal, nicht durch die Römer, sondern eher sag mal, durch die deutsche Geschichtsschreibung und in den letzten Jahrhunderten, die in den Germanen im Grunde die Ahnen, die Vorfahren der Deutschen gesehen haben. Aber hier muss man ganz klar sagen, die Germanen sind kein Volk. Das ist ein Kunstbegriff. Es geht wahrscheinlich auf eine Volksgruppe, auf einen Stamm, sagen wir mal, auch ein problematischer Begriff. Aber sagen wir mal, auf einen Stamm zurück, germanischen Ursprungs, der ursprünglich mal auch rechts des Rheins gelebt hat, auch in den Jahrzehnten vor Christus irgendwie über den Rhein übergesiedelt ist und dann irgendwann in Belgien lebte. Das scheint irgendwie eine Bezeichnung dieser einen Gruppe gewesen zu sein. Und dieser Begriff wurde dann im Grunde für die gesamte Bevölkerung, für die gesamte rechtsrheinische Bevölkerung bis weit in den Norden so übernommen. Die Germanen waren kein in sich geschlossenes Volk. Sie haben, ob sie überhaupt eine gemeinsame Sprache gesprochen haben, also irgendwo so, dass wir heute sagen würden, wir sagen das Urnordische, das sind wahrscheinlich alles unterschiedliche Dialekte, die werden sich untereinander wahrscheinlich schon auch verstanden haben, also wie wir heute auch Schweizer und Österreicher verstehen, auch als Norddeutsche verstehen. werden die sich auch untereinander verstanden haben, aber es ist also die haben nicht eine gemeinsame Identität oder die haben nichts, was im Grunde ein Volk als so eine innere homogene Verfasstheit auszeichnet. Das muss man sich eben dabei klar machen. Und die Germanen haben auch nie, wenn wir von den Germanen sprechen, dann meinen wir immer ja im Grunde auch so einen homogenen Block, der dann irgendwie, ja, gemeinsam operiert hat. Das haben die auch nicht. Die waren in sich total zerstritten. Auch gerade in der Frage, wie wir mit den Römern umgehen, sind das unsere Freunde, sind das unsere Feinde, waren die so unterschiedlich, hatten die so unterschiedliche Interessenlagen, so dass Stämme sich darüber auch zerstritten haben. Ständig haben auch Stämme gegeneinander gekämpft. Also im Grunde war das ein buntes Völkergemisch, die sich alle eigentlich auch spinnefeind waren, die immer mal wieder Allianzen geschlossen haben, aber dann auch wieder gegeneinander gekämpft haben. Also insofern, man muss ein bisschen davon Abstand nehmen, von den Germanen als ein Volk zu sprechen. Wir tun das auch in der Wissenschaft dann oft immer so, also weil uns ein bisschen so die Worte fehlen. Wir wissen nicht, wie wir diese Menschen bezeichnen sollen. Und wenn wir Germanen sagen, dann haben alle immer so ein gemeinsames Verständnis davon. Aber muss sich trotzdem dabei immer klar machen, so richtig fachlich richtig ist das auf jeden Fall nicht.
Nachdem sich die Römer linksrheinisch etabliert haben und auch immer wieder mit den Germanen in Anführungszeichen in Kontakt kommen, gibt es zur Zeitenwende im Jahr 1 nach Christus ein Ereignis, das einen, wie ich finde, fantastischen Namen hat, der Immensum Bellum, der gigantische, der große Krieg. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Ja, der große Krieg, Immensum Bellum, das ist so ein Ding, also ein Ereignis über 3, 4 Jahre hin. Also die Römer haben da ein paar Jahre gebraucht, um sozusagen da wieder Ruhe einkehren zu lassen, also das militärisch letztendlich wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ursprünglich war das erstmal gar kein Krieg Germanen gegen Römer, sondern ein innergermanischer Krieg. Und dazu muss man noch ein paar Jahre zurückgehen. 12 vor Christus fing Rom an, also Germanien zu erobern. Und das ist ihnen, also haben ab 12 vor unter der Führung von Drusus, dem Stiefsohn von Augustus, mit einem großen militärischen Aufgebot, ja, sagen wir mal, Germanien zwischen Rhein und Elbe erobert. Also das ist ihnen weitgehend gelungen, obwohl man sich auch darüber streiten kann, ob die Kontrolle wirklich, sag mal, von hoher Qualität gewesen ist. Also so wie die Römer im Grunde dann wieder so den Germaniern den Rücken gekehrt haben, dann waren die doch eigentlich immer, dann haben sie sich dann doch immer so diesem römischen Zugriff entzogen. Aber jedenfalls in 3, 4 Jahren haben die Römer Germanien bis zum Rhein erobert. Und die Gründe dafür kennen wir eigentlich auch nicht. Also ich hatte das ja vorhin so ein bisschen ausgeführt als, ja, versuchen, diesen notorischen Unruheherd rechts des Rheins in den Griff zu bekommen. Dafür hätte man aber nicht das eigene Gebiet irgendwie bis zur Elbe ausdehnen müssen. Also so richtig passt das nicht. Also es gibt auch andere Historiker, Historikerinnen, die meinen, das ist jetzt nicht nur im Grunde als so eine Kontrollaktion, polizeiliche Maßnahme zu verstehen gewesen, sondern es ging wirklich darum, um Eroberung und das römische Herrschaftsgebiet sozusagen nach Norden weiter auszudehnen. Also im Grunde von so einer damals durchaus auch vorherrschenden Ideologie der Weltherrschaft. Also wäre sozusagen ein weiterer Schritt, eine weitere Ausdehnung nach Norden. Jedenfalls die Römer haben dann 3, 4 Jahre gebraucht, um sozusagen ihre Kontrolle bis an die Elbe, ja, zu etablieren. Und das ist ihnen einigermaßen gelungen. Und dann wird so beschrieben, dass, wie gesagt, Drusus ist dann irgendwann irgendwie im Zuge seiner Expedition an die Elbe, wahrscheinlich im heutigen Sachsen-Anhalt, vom Pferd gestürzt, ist dann an dieser Verletzung gestorben. Und sein Bruder Tiberius hat dann das Kommando dann in Germanien übernommen. Und so wird eben auch beschrieben, dass es Tiberius gelungen ist, diese germanische Stämme eben zwischen Rhein und Elbe der römischen Herrschaft unterzuordnen, mit denen allen Friedensverträge zu schließen und sozusagen so formal eine Unterwerfung zu erreichen. So ein politischer Rechtsakt. Und so wird dann auch in den Quellen, in den historischen Quellen also in römischen Texten beschrieben, dass so langsam auch Ruhe einkehrte und die Römer eben anfingen, ja, ihre Verwaltung auszubauen, so langsam anfingen, Steuern einzufordern, Märkte zu organisieren, Recht zu sprechen. Also im Grunde so all das zu tun, was dazu nötig war, dieses große Gebiet in die römische Infrastruktur einzubeziehen, auch in die römische Verwaltung. Das scheint aber vielen Teilen der germanischen Elite ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Also die Römer haben immer so dieses klassische Prinzip von Teile und Herrscher gepflegt, haben versucht, die Eliten auf ihre Seite zu ziehen. Die haben dann die römische Staatsbürgerschaft bekommen, waren privilegiert, haben Geschenke, haben Reichtümer bekommen, wurden politisch unterstützt. Das hat aber dann jeweils immer natürlich auch Neider in der eigenen Gruppe hervorgerufen. Andere, die eben nicht an diesen Privilegien teil hatten, aber genauso eine bedeutende Stellung in diesen Gemeinschaften, in diesen Gruppen hatten, haben dann dagegen opponiert. Und so gab es immer zwei Fraktionen, Rom-freundliche und Rom-feindliche. Und der Auslöser dieses Immensum Bellum scheint ein innergermanischer Streit zwischen solchen Eliten gewesen zu sein. Die Rom-freundliche Elite bei den Cheruskern wurde abgesetzt. Und eine Romfeindliche hat sich nach oben geputscht und etabliert. Das hat zu inneren Zuständen geführt, die für die Römer ja so kontraproduktiv waren. Das war im Grunde ein herber Rückschlag bei ihren ganzen Bemühungen, Germanien unter Kontrolle zu bringen. Und musste natürlich erstmal ja auch politisch und letztendlich auch militärisch musste das wieder zurückgedreht werden. Was genau passierte und wie die Römer vorgegangen sind, wie wir uns diese Jahre vorzustellen haben, das wissen wir nicht. Wir haben ein Problem in der römischen Geschichtsschreibung, die eigentlich immer nur dann genau hinguckt, wenn Angehörige des Kaiserhauses irgendwie involviert sind. Das war unter Drusus und Tiberius so im Zuge der Eroberung. Das waren die Stiefsöhne von Augustus. Das ist dann später so gewesen. Germanicus, auf den wir sicherlich noch zu sprechen kommen, das ist sozusagen dann quasi ja der Enkel von Augustus, also ein Adoptivenkel, muss man in diesem Fall sagen, von Augustus. Also immer wenn Angehörige der Kaiserfamilie involviert sind, dann guckt die römische Geschichtsschreibung sehr genau hin und beschreibt das relativ ausführlich. In diesen Jahren war aber keiner aus diesem Personenkreis irgendwie vor Ort. Die waren nicht involviert. Tiberius war schon lange irgendwo wieder in Rom, und da war sogar auch in Rhodos im Exil, hat sich irgendwie von Augustus und seiner Politik so ein bisschen abgewendet. Also im Grunde sind wir deswegen, es gab kein Berichtsinteresse von römischer Seite, und deswegen sind die Beschreibungen wirklich sehr dürr. Das ist ein kurzer Absatz, der uns wirklich nicht hilft zu verstehen, was in diesen Jahren passiert ist. Aber es hat irgendwas gegeben, was die Römer Immensum Bellum, also einen großen Krieg, genannt haben. Und wir wissen, dass die Römer große Schwierigkeiten hatten, das in den Griff zu bekommen. Und dann wieder Tiberius, der schon bei der Eroberung Germaniens dann, zumindest bei der Vollendung dieses ganzen Prozesses, dann irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Sehr erfahrener Militär, sehr diplomatisch auch, erfolgreich auch immer gewesen. Der ist dann nach Germanien beordert worden und hat dann in Jahresfrist dann diese Situation dann auch für die Römer in den Griff bekommen. Das heißt, die Germanen quasi alle wieder eingenordet, also auf römische Reichslinie gebracht und wieder quasi Rom-genehme Zustände irgendwie eingeführt.
Als nächstes würde ich gerne auf die, ich nenne sie mal, Protagonisten der Varusschlacht hinarbeiten, und wir fangen auf der römischen Seite an, auf Varus. Und was mich bei ihm in der Recherche besonders fasziniert hat, ist sein Ämterhopping, wo der vorher schon überall unterwegs gewesen ist. Also können Sie kurz seinen Lebenslauf schildern und auch einordnen, war das normal, dass man als hoher Römer so viel herumkam?
Ja, Varus ist jetzt im Grunde so der typische Politiker im Römischen Reich. Für uns natürlich der Hauptprotagonist der Varusschlacht. Also wir haben sie ja, dieses Ereignis ja auch nach ihm benannt. Ja, Varus ist ab 7 nach Christus römischer Statthalter in Gallien. Germanien war noch keine Provinz. Gallien war zu dem Zeitpunkt schon irgendwie, ja, so schon, war schon, ist schon Provinz geworden. Das dauert immer so ein paar Jahrzehnte, bis die Römer diesen Zustand erreicht haben, bis sie sozusagen alle Maßnahmen durchgeführt haben. Und er war quasi der römische Statthalter in Gallien. Und eben das nördlich angrenzende Germanien gehörte mit in seinen Zuständigkeitsbereich. Und er kommandierte als Statthalter in Gallien, war er auch Oberkommandeur der Legion, die für diesen gesamten Herrschaftsbereich irgendwie zuständig sind. Da innerhalb Galliens die Situation eigentlich als befriedet galt, befanden sich die ganzen Truppen, also die ganzen Legionen, wissen nicht genau wie viele, fünf Legionen befanden sich, waren am Rhein stationiert, also im Grunde in Frontstellung dann auch zu Germanien. Zum Teil waren sie auch schon innerhalb Germaniens in einzelnen Lagern stationiert, aber so das Hauptkontingent saß so am Rhein und das Kommando hat er irgendwie übernommen, ab 7 nach Christus. Er hatte bis dahin schon eine sehr beachtliche Karriere irgendwie hinter sich. Er war auch vorher schon, er war wahrscheinlich, wie wir über eine Inschrift eigentlich ganz gut nachweisen können, schon bei den Alpenfeldzügen 15 vor Christus war er Legionskommandant der 17. Legion, die dann später auch zu seinen Legionen in Germanien gehörte. Also er war vorher schon Militär. Ein erfolgreicher Offizier. Er hat aber auch die unterschiedlichsten diplomatischen oder politischen Ämter bekleidet innerhalb Roms und der römischen politischen Hierarchie, aber auch, also im Stadtrom meine ich damit, aber auch, er war auch Statthalter vorher schon in Afrika, in Nordafrika, in Libyen und später dann in Syrien. Und was wir da so sehen, ist ja so eigentlich der ganz typische Werdegang eines Vorzeigepolitikers in Rom. Also es ist ganz klar, wenn man in Rom politische Karriere machen will, geht das über eine festgelegte Folge von Ämtern, die man bekleiden muss. Dazu gehören zivile Ämter dazu, in der Verwaltung, im Finanzwesen, in der politischen Administration, aber auch im Militär. Das heißt, hochrangige Politiker haben immer auch militärische Karrierestationen gehabt. Und also im Grunde ist das ganz typisch. Also die Karriere des Varus ist eigentlich ganz typisch für so einen klassischen politischen Werdegang in Rom in der Zeit. Gut, und dieser Weg führte ihn am Ende dann nach Germanien zuvor. Also ich sagte ja schon, er war vorher schon mal Statthalter in Nordafrika und in Syrien. Und zum Beispiel aus Syrien wird berichtet, gibt es irgendwie so eine schöne, schon so ein Bonmot von Velleius Paterculus, das ist ein römischer Schriftsteller, aber auch ein römischer Offizier, der auch in Germanien gekämpft hat, also der die Zustände in Germanien relativ gut kannte. Und der hat in den Jahrzehnten nach der Varusschlacht, mindestens 2 Bücher über seine Erlebnisse und über die Geschichte, über die Geschichte des Römischen Reiches, über die Geschichte Roms und vor allen Dingen aber auch die Geschichte Roms in Germanien geschrieben. Ein Buch davon ist uns erhalten. Und dazu muss man sagen, Velleius Paterculus war der mochte den Varus nicht. Und für ihn war Varus verantwortlich für die Niederlage in der Varusschlacht. Das im Grunde, es setzte in den 20er Jahren aus innenpolitischen Gründen so ein Varus-Bashing ein. Gar nicht unmittelbar nach der Schlacht, sondern erst, so 10, 15 Jahre später. Es hat viel innenpolitische Gründe. Und in dieser Zeit schreibt nun Velleius Paterculus, der ein großer Verehrer von Tiberius war, der zu dem Zeitpunkt schon der römische Kaiser war. Und letztendlich schreibt er ein Buch, um Tiberius zu gefallen und arbeitet sich an Varus ab. Und über Varus schreibt er nun dieses Bonmot. Varus kam als armer Mann in eine reiche Provinz und verließ als reicher Mann eine arme Provinz. Und will damit natürlich sagen, okay, gut, so ist dieser Varus eben auch irgendwie, der wirklich so nach seinen eigenen Interessen dient und sich letztendlich über seine Politik und seine Machtmöglichkeiten eben auch persönlich bereichert. Das mag stimmen oder nicht. Das kann aber auch innenpolitische Propaganda sein. Zu dem Zeitpunkt, als Velleius Paterculus das schrieb, war Varus schon in Ungnade gefallen. Das muss man dabei immer so berücksichtigen. Also diese römischen Quellen, die wir haben ja nur diese wenigen Texte, die uns zur Verfügung stehen, die irgendwie über die Jahrhunderte oder inzwischen ja schon fast 2 Jahrtausende sozusagen überlebt haben. Vieles ist verschollen gegangen. Wir wissen, dass es dass Bücher gegeben hat von bestimmten Autoren, die intensiv über die Germanenkriege mehrbändig geschrieben haben. Kennen wir alle nicht. Das heißt, wir haben nur eine Handvoll von Texten und ja, sind darauf angewiesen, irgendwie ja, mit denen irgendwie umzugehen. Und letztendlich muss man eben auch sagen, auch wenn über Germanien geschrieben wurde von einem Römer, hat er damit immer Innenpolitik betrieben. Also man kann diese Texte nicht irgendwie wie so ein Geschichtslehrbuch als Protokoll, also Vergangenheitsprotokoll, so war es damals, lesen. Und das macht die Interpretation dieser ganzen Ereignisse für uns so wahnsinnig schwer. Und gehen wir zurück zu Varus. Nun hören wir eben aus Velleius Paterculus eben so eine Charakterisierung von Varus, die total negativ ist, die passt in so ein bestimmtes Bild, würde irgendwie auch gut auf die Situation in Germanien gut passen, dass er sich da sehr unbeliebt hat, dass er den Unmut der Germanen erregt hat. Aber letztendlich, ob das wirklich stimmt, das wissen wir nicht. Also es kann im Grunde auch üble Nachrede sein, die in den 20er Jahren, als er das dann schrieb, sehr gefällig gewesen ist.
Der andere Protagonist ist Arminius, ist Hermann. Und jetzt ist meine erste Frage überhaupt erstmal, hieß der Mann überhaupt so? Wissen wir, wie er hieß? Und was wissen wir sonst über seine Herkunft und seine Vergangenheit?
Ja, der zweite große Protagonist der Varusschlacht ist eben Arminius. Arminius ist, ja, sagen wir mal, ein Adliger. Ob das wirklich so, das ist jetzt erstmal ja, ein Begriff, den wir aus den römischen Schriften, aus den römischen Texten haben. Wir kennen ihn natürlich auch nur aus den römischen Beschreibungen. Und dort wird eben dieser Mann Arminius beschrieben, am umfänglichsten beschrieben von Velleius Paterculus, der ihn auch so charakterisiert als jung, dynamischen, sehr erfolgreichen, sehr charismatischen ja, Cherusker. Abkömmling eben auch so einer ehemaligen Königsfamilie, oder stammt aus so einer Königsfamilie, also die Cherusker hat zu dem Zeitpunkt keine Könige mehr. Aber er ist im Grunde, sagen wir mal so adligen Ursprungs und gehörte damit zur Stammeselite. Und was wir zumindest sagen können, ist, dass dieser Mann schon genial gewesen sein muss. Er muss ein sehr erfolgreicher Militär gewesen sein. Das können wir auch aus diesen späteren Aktionen, seinen ganzen Kämpfen gegen diese römische Übermacht eigentlich so sehr gut herauslesen. Er war römischer Offizier, also Arminius diente im römischen Heer, war wahrscheinlich Führer einer sogenannten Hilfstruppe, also einer cheruskischen Auxiliareinheit. Und er hat auch im großen Pannonienkrieg auf römischer Seite gekämpft. 7 bis 9 nach Christus war Pannonien, also so oder Serbien, Ungarn, also dieser Raum im Aufruhr, war im Aufstand, auch dort die gleiche Situation in Germanien, auch wenige Jahrzehnte zuvor von den Römern unterworfen und auch dort haben sich die Stämme gegen diese römische Herrschaft gewehrt und waren anfänglich sehr erfolgreich und die Römer haben 3 Jahre gebraucht und mit 15 Legionen mit hohen Verlusten die Kontrolle wieder irgendwie zu gewinnen. Und auf diesem Kriegsschauplatz ist Arminius auf römischer Seite aktiv gewesen. Er kehrt dann irgendwann, also vor der Varusschlacht definitiv, auch nach Germanien zurück. Und wir erfahren eben auch, okay, er hat das römische Bürgerrecht gehabt. Das ist aber ein Privileg, das haben ja alle. Damit sind die Römer ja recht freizügig umgegangen. Also die Elite der eroberten Stämme, der eroberten Bevölkerung wurde eigentlich immer mit diesem Bürgerrecht ausgestattet. Das hat sie privilegiert. Aber was Arminius auszeichnet, und das ist einzigartig, er hat auch die römische Ritterwürde erhalten. Und das ist eigentlich sonst nie geschehen. Also er muss irgendwelche Verdienste für Rom gehabt haben, dass sie ihn wirklich derart ausgezeichnet hat, dass sie eben auch die römische Ritterwürde, also den römischen Rittertitel geben und damit in einen römischen Adelsrang. Also er ist damit im Grunde in so einer sozialen Schicht, also direkt unterhalb der Senatorenschicht. Das ist schon sehr, sehr hoch in der römischen Hierarchie. Und das ist eben sehr ungewöhnlich, dass ein Germane oder ein Barbar mit dieser Würde ausgezeichnet wird. Warum, wissen wir nicht. Letztendlich können wir darüber nur spekulieren, aber auf jeden Fall muss es dafür irgendwelche herausragenden Gründe, also irgendwelche Verdienste des Arminius gegeben haben. Gut, wir kennen ihn nur, wie gesagt, als Arminius. Das ist eine Latinisierung eines Namens. So wird er definitiv nicht geheißen haben. Ich meine, gerade aus seiner Familie, die heißen ja alle komplett anders. Und die Gäste zum Beispiel, also wir haben alle irgendwie so mit, ja, so Essennamen, Endungen sind anderes. Also der wird komplett anders geheißen haben, aber wie wissen wir nicht. Und Hermann ist so eine Eindeutschung, die erst im Mittelalter erfolgt ist. Also auch Luther soll sich da irgendwie auch dann noch eingemischt haben. Hermann ist im Grunde, das ist der Hermann, ein Mann des Heeres. Gut, das ist erstmal, wenn man so will, immer eine Tätigkeitsbezeichnung. Und Luther soll dann irgendwann über diesen Arminius gesagt haben, ein wahrer Hermann, also ein wahrer Mann des Heeres. Und so hat sich dieser Name Hermann im Grunde verselbstständigt und ist zu dem Eigennamen des Arminius, also zu dem deutschen Eigennamen des Arminius geworden. Aber Hermann wird er definitiv nicht geheißen haben. Also das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Und deswegen würden wir heute auch nie von der Hermannschlacht reden, weil das, ja, das nimmt dann eben Anleihen an dieser ganzen völkischen Geschichtsschreibung der letzten Jahrhunderte, die eben, sag ich mal, ganz anderen Zugang, ganz auch ganz anderen wissenschaftlichen Zugang zu diesen Ereignissen hatte und im Grunde eigentlich eher mit diesen Ereignissen nationale Politik betrieben hat in den letzten Jahrhunderten, von der wir heute ja auch wissen, dass sie also faktenfern und geschichtsfalsch ist und von der wir uns aus unterschiedlichen Gründen noch heute distanzieren. Also deswegen reden wir heute nicht mehr von der Hermannschlacht und deswegen benutzen wir auch den Namen Hermann nicht für diese Person.
Jetzt haben wir ganz viel über das Vorfeld dieser Schlacht gesprochen. Ich finde, allmählich sollte es zur Schlacht kommen. Also, was sind die Voraussetzungen? Was ist der historische Hintergrund? Wieso kommt es überhaupt zu dieser Schlacht?
Wir kennen die Schlacht, also die ist relativ gut beschrieben, also vor allen Dingen von Cassius Dio, ein bedeutender römischer Historiker aus dem 3. Jahrhundert. Also er schreibt mit einer zeitlichen Distanz von über 200 Jahren. Wir kennen ein bisschen aus den Schriften, aus dem Buch von Velleius Paterculus, der ein bisschen zum Vorfeld und zur Charakterisierung von Varus und Arminius schreibt. Und diese eigentlichen Abläufe kennen wir eigentlich am besten von Cassius Dio. Dann gibt es noch Tacitus, aber seine Geschichtsschreibung setzt erst ein. Da ist die Varusschlacht ja schon irgendwie 5 Jahre passé. Und er beschreibt sehr ausführlich, weil da haben wir wieder irgendwie ein Angehöriges des Kaiserhauses, nämlich vor Ort Germanicus, der mich versucht, dass so eine Art von Reconquista, die römische Kontrolle wieder irgendwie so bis zur Elbe auszudehnen. Und der wandelt im Grunde auf den Faden des Varus und aus der Perspektive des Germanicus erfahren wir dann auch wiederum einiges über die Varusschlacht. Also das wäre dann sozusagen Tacitus. Für den eigentlichen Verlauf dieser Ereignisse spielt Cassius Dio die größte Rolle, weil er auf sehr ausführlich eigentlich, also für damalige Verhältnisse, diese Tage beschreibt. Er beschreibt das, ja, sozusagen den Vorabend dieser Ereignisse, die Gründe, warum die Germanen, ja, den offenen Widerstand gegen Rom gegangen sind. Und er beschreibt eben diese Abfolge von Kämpfen, die sich über 3 bis 4 Tage hinzogen. Es ist ein bisschen unklar, wann es 3 oder 4 Tage, je nachdem, wie man da zählt. Und insofern, das muss man sich eben auch klar machen. Also der Begriff Varusschlacht ist schon eigentlich auch mal irreführend, weil es gab nicht die Schlacht. Also Schlacht ist auch ein viel zu großes Wort. Also ein Militärhistoriker würde in so einem Kontext nicht von Schlacht reden, sondern das ist im Grunde eine Serie von Gefechten, die dazu geführt haben, dass also im Grunde, ja, dass die Römer sehr viele Verluste erlitten hatten und am Ende dann irgendwo so final dann aufgerieben wurden. Also gekämpft wurde an unterschiedlichsten Orten. Die Römer befanden sich eben auf dem Marsch, versuchten sich aus dieser Situation zu befreien und waren im Grunde fast immer in Bewegung und wurden sozusagen laufend dann angegriffen. Das ist im Grunde, sag mal, das Szenario, wie wir uns sozusagen es vorstellen müssen, wenn wir von Varusschlacht reden. Also es ist nicht sozusagen dieses eine große Zusammentreffen irgendwo auf einem Feld und wo die beiden Gruppen dann irgendwie sich ineinander verkeilen und am Ende bleibt dann nur eine Seite lebend über. Also das ist hier definitiv ein irreführendes Bild. So, Cassius Dio beschreibt nun diese ganzen Ereignisse sehr gut und ja, die Gründe dafür, ja, werden, also Velleius Paterculus sagt ja auch einiges dazu, Cassius Dio, die Unzufriedenheit der Germanen mit dieser, ja, der römischen Verwaltung, Steuern plötzlich, sie sollten Steuern bezahlen, Die Römer haben sozusagen für sie Recht gesprochen. Also im Grunde haben sie auch im Grunde ihre eigene Autorität damit irgendwie abgetreten. Ja, es wurde Handel zwar getrieben, also sie haben dann auch wirtschaftlich sicherlich davon profitiert. Aber letztendlich haben sie im Grunde ihre Autonomie verloren. Und das schien die Germanen irgendwie zu stören. Wir kennen ja nur die römische Perspektive. Und ja, und das hat dann eben zu diesem offenen Widerstand geführt. Und die Situation, wie es dazu gekommen ist, ist eben auch ganz interessant. Also der Spiritus Rector, also sozusagen dieser Mastermind dahinter ist dieser Arminius, der in römischen Diensten tätig war und ein enger Vertrauter von Varus war. So wird es zumindest immer beschrieben. Arminius geht bei Varus ein und aus im Zelt, verbringen ihre Abende zusammen, trinken wahrscheinlich auch fürchterlich viel Wein zusammen und sind eigentlich sehr gut miteinander, sind schon das, was man so sagen könnte, so Best Buddies. Also es gibt für Varus keinen Grund, an Arminius zu zweifeln. Und er ist eben auch so hoch dekoriert. Also wenn man einem Arminius aus römischer Sicht nicht trauen kann, dann kann man eigentlich im Grunde niemandem mehr trauen. Auf der einen Seite hat sich Arminius so vordergründig sehr gut mit den Römern gestellt. Auf der anderen Seite scheint er dann aber eben auch den Widerstand insgeheim organisiert zu haben und eben den Römern einen Hinterhalt gelegt zu haben. Der Schwiegervater von Arminius, der deutlich römerfreundlicher war, der auch sehr stark profitiert hat von den Römern, Segestes, der ist natürlich auch in diese Pläne involviert gewesen, weil er war eigentlich sozusagen auch eines der Stammesoberhäupter der Cherusker. Natürlich irgendwie hat er davon Wind bekommen oder ist auch Teil dieser Planung gewesen und hat das Varus mitgeteilt, dass Arminius diesen Hinterhalt vorhat. Varus hat ihm nicht geglaubt. Eben aus diesem ganz einfachen Grund, wenn ich einem Arminius nicht mal mehr vertrauen kann, wem dann noch? Also er hat, weil er im Grunde ja gar keine Alternative hatte, diese Warnung in den Wind geschlagen und fühlte sich sehr, sehr sicher. Die Römer sind immer über die Sommermonate in Germanien, also ganz so sicher fühlte man sich da noch nicht. Im Spätsommer ist man dann mit den Legionen dann immer wieder in den Rhein gezogen, in die Standquartiere. Also man war im Grunde nur im Sommer dann da. Und hat sich im Herbst oder Spätsommer Herbst dann wieder in den Rhein zurückgezogen, um dann im Frühjahr wiederzukehren. Zumindest das Hauptkontingent der Armee. Es gab sicherlich eine Reihe von kleinen Garnisonen, die dann auch ganzjährig besetzt gewesen sind, aber Varus mit seinem großen Stab war klar, also der zieht jetzt wieder an den Rhein zurück. So, das war absehbar, dass er dann irgendwann, weiß nicht, im September dann irgendwie über den Rhein zurückziehen wird. Allemal ist ja auch das Leben dann am Rhein in den Hauptstandorten natürlich etwas angenehmer, als dann in Germanien, dann im Winter in Germanien zu verbringen. Und so machten sich die Römer mit diesen drei Legionen, also wird eben so beschrieben, Varus war mit den drei Legionen, die 17., 18. und 19. Legion in Germanien und machten sich auf die Rückkehr an den Rhein. Und jetzt, und das ist eben Teil dieses Plans von Arminius, die Römer machen sich marschfertig und jetzt kommt so die Eilnachricht. Irgendein nicht genannter, also in den Quellen nicht genannter Stamm, germanischer Stamm, ist im offenen Aufruhr. Und Arminius ist bei Varus und die beschließen zusammen, okay, Arminius sammelt seine Truppen und die Römer ziehen sozusagen, die sind ja sozusagen schon marschbereit, ziehen dann weichen von ihrer eigentlich vorgesehenen Marschroute ab und wollen dann einen Umweg über diesen Stamm machen und en passant diesen Aufstand dann noch niederschlagen. Und man vereinbart, dass dann Germanius mit seinen versammelten Truppen dann auf dem Marsch dann dazustößt, damit sie dann gemeinsam diesen Aufstand niederschlagen können. Okay, also alles setzt sich in Bewegung, man trennt sich erstmal, alles setzt sich in Bewegung. Die Römer weichen von ihrem Weg ab, wollen relativ schnell, so wird es dann eben bei Cassius Dio beschrieben, wollen sehr schnell zu dem Stamm dann irgendwie kommen, wo immer der gewohnt haben mag, und begeben sich dann also in unwegsames, wegloses Gelände, marschieren durch dichte Wälder. Das ist eigentlich alles sehr unplausibel, so wie es beschrieben ist. Also es macht eigentlich alles so gar keinen Sinn und sind in einer für sie sehr schwierigen Situation, irgendwie alles so mit diesen drei Legionen. Der Tross ist ja noch dabei, wird eben auch so beschrieben, dass irgendwie noch so Familienangehörige, viele Zivilpersonen, die alle mit dabei sind und diesen Marsch sehr beschwerlich machen. Und dann ist man eben nicht irgendwie auf diesen Hauptwegen, sondern irgendwo in irgendwelchen Wäldern und muss über irgendwelche Kuppen rüber. Und dann kommt Arminius mit seinen Kriegern, mit seinen Reitern. Die Römer freuen sich, ja, die germanischen Verbündeten sind endlich da, so wird es dann schön beschrieben. Und dann fangen die Germanen plötzlich an, die Römer anzugreifen. Und ab dem Zeitpunkt ist klar, okay, die Germanen sind jetzt nicht mehr Freunde, sind jetzt plötzlich Feinde. Die Römer können das natürlich, sind natürlich auch zahlenmäßig weit überlegen, das ist schon klar. Können diesen Angriff dann irgendwie abwehren, wissen jetzt aber natürlich irgendwie, was hier gespielt wird, sind aber eben in einer für sie schwierigen Situation, irgendwie in unwegsamem Gelände, eben nicht auf ihrer eigentlichen Marschroute und versuchen eben und müssen weiter marschieren und tun das dann auch. Ja, und so geht im Grunde so jetzt so dieser dreitägige Marsch in den Untergang. Die Römer marschieren immer weiter und werden ständig von Germanen dann angegriffen. Es kommen immer weitere Gruppen hinzu. So wird es dann eben auch beschrieben, dass im Grunde wie so ein Lauffeuer durch das Land diese Erfolgsmeldung ging, also große Kämpfe und Siege gegen die Römer, und das führt dazu, dass viele weitere Stammeskrieger aus einem sehr großen Bereich, also überregional, dazustoßen. Also im Grunde kann man sich so vorstellen, ein bisschen auch wie so Hooliganismus, also die jungen Krieger wollen einfach, ja, würde mal so sagen, so salopp gesagt, die haben eben auch Bock auf Action, die wollen sich irgendwie da irgendwie auch irgendwie, die wollen mitmischen, die wollen dabei sein und wollen auch erfolgreich sein. Es werden immer mehr Germanen. Und so wird die Situation für die Römer immer schwieriger. Die Römer versuchen dann, um immer mal wieder so zur Ruhe zu kommen, richten an zwei Positionen dann ein Lager, immer so ein Nachtlager. Aber es wird eben auch schon beschrieben, das Lager wird auch immer irgendwie, ja, immer provisorischer, also selbst so die ganz normalen Routinen können nicht mehr aufrechtgehalten werden. Und am Ende kommt es dann doch zu dem großen Showdown, wo auch dann den Römern klar wird, sie kommen aus dieser Situation nicht mehr heraus. Und dann beschließt Varus, Selbstmord zu begehen. Weil das ist für die römische Elite oder auch für so einen römischen Kommandeur vollkommen klar, er geht nicht in Gefangenschaft. Das ist so unehrenhaft, da ist es besser, sich eben umzubringen. Also er stürzt sich in sein Schwert, so wird es beschrieben. Also er bringt sich selber um. Und damit bricht aber natürlich, als die Soldaten das mitbekommen, die komplette Struktur, römische Militärstruktur bricht komplett zusammen. Und diese, selbst wenn es auch noch eine intakte Armee gegeben hat, war ja trotzdem noch eine professionell starke Einheiten, die implodieren, die fallen in sich zusammen, und ja, und das ist dann letztendlich im Grunde das komplette Ende. Die Römer versuchen noch, den Körper von Varus irgendwie auch noch zu bestatten, damit er eben auch als Körper, also damit der Leichnam nicht in die Hände der Germanen fällt, was dann allerdings nicht gelingt. Und die Germanen schneiden den Kopf des Varus ab, wird dann eben auch noch ganz dramatisch beschrieben. Und schicken diesen Kopf dann nach Marbot, so einen weiteren großen germanischen Führer, Akteur, der jetzt in der Varusschlacht keine große Rolle spielt, aber eben auch noch eben so einer dieser großen Antagonisten des Römischen Reiches ist im heutigen, ja, Tschechien. Und versuchen Marbot durch diese Gabe dieses Kopfes sozusagen auf seine Seite zu ziehen. Marbot hat aber da zu dem Zeitpunkt schon längst die Seiten gewechselt, ist klar, also er sieht seine Vorteile, sein politisches Überleben eigentlich eher auf römischer Seite, schließt sich diesem germanischen Aufstand nicht an und schickt diesen Kopf dann weiter nach Rom zu Augustus, wo er dann endgültig dann auch bestattet wird. Also das ist so im Grunde so ein Kurzabriss dieser Varusschlacht, dieser Ereignisse, dieser Kämpfe, die sich über 4 Tage und wahrscheinlich über so eine Strecke von 100, 120, 150 Kilometer, 150 Kilometer wäre zu viel, aber sagen wir mal über 100 Kilometer so hinzogen.
Um es noch einmal ganz explizit nachzufragen, welchen Grund hatte Arminius für diesen Hinterhalt, für diesen Verrat aus Sicht der Römer?
Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat eigentlich Arminius bewegt, das zu tun? Ja, und letztendlich kann man einfach nur sagen, keine Ahnung. Das beschreiben die römischen Quellen nicht. Wir haben ja nur die römischen Quellen, die Germanen selber haben uns nichts hinterlassen. Also wir haben selber nicht geschrieben. Wir haben natürlich ihre eigenen Erzählungen gehabt, die sind aber selbstverständlich nicht über die Jahrhunderte und jetzt 2 Jahrtausende überliefert worden. Die Motive der Germanen kennen wir nicht. Wir können darüber nur spekulieren. Was hat Arminius bewogen? vielleicht stimmt es, dass ihn sozusagen das Schicksal seiner Landsleute irgendwo dann doch bewegt hat, dass er gesehen hat, irgendwie, dass das alles ein großes Unrecht ist, was die Römer da tun, und er sich mit denen solidarisiert hat. Ich meine, gut, er hat ja von dem römischen Regime profitiert, aber er hat sich mit sozusagen seinen unterworfenen Stammesgenossen solidarisiert und hat deswegen diesen Kampf gestartet. Wäre eine Möglichkeit. Keine Ahnung. Grundsätzlich, dass die Germanen einen expliziten Freiheitsbegriff hatten, also auch da gibt es eigentlich gar keine wirklichen Anlässe für in so eine Richtung zu denken. Ja, vielleicht ist es einfach auch so das Kalkül. Er war zwar sehr weit auf der römischen Karriereleiter gestiegen, sehr weit nach oben gekommen, aber das war schon klar, weiter wird es nicht gehen. Also weil für eine Karriere innerhalb Roms, gut, man muss eine bestimmte Herkunft haben. Da hat er schon mal als Germane schon mal schwer. Also da gibt es dann doch irgendwann eine gläserne Decke. Und wie wir es eben auch bei Varus gesehen haben, man muss eben auch eine bestimmte vorgeschriebene Laufbahn durchlaufen. Und diese Möglichkeiten hat jemand wie Arminius nicht. Also es war ganz klar, er hat da jetzt eine Stufe erreicht und er wird nicht höher kommen. Davon ist ganz klar auszugehen. Das heißt, wenn er Ambitionen hat, dann wird er innerhalb der römischen Hierarchie da nicht weiterkommen. Und vielleicht ist es dann das, dass er dann doch sagt, okay, gut, vielleicht kann ich dann innerhalb meiner germanischen Gesellschaft hier irgendwie noch mehr erreichen. Aber wie gesagt, darüber kann man letztendlich nur spekulieren. Es wurde ihm auch, also ich glaube Tacitus hat das gesagt, ihm die Königswürde irgendwie unterstellt, wurde ihm unterstellt, dass er die Königswürde anstrebt. Ja gut, das sagt jetzt der römische Autor, ob das stimmt, wissen wir nicht. Und letztendlich muss man ja auch so sagen, dass, wenn man das sagt, auch viel über die germanische Befindlichkeit aus. Arminius ist sehr weit irgendwie in der germanischen Gesellschaft nach oben gekommen. Aber auch da hat man ihm dann sehr schnell dann irgendwo auch eine Grenze aufgezeigt, weil ich meine, die Germanen, so wie sie gestrickt waren, hatten nie ein Problem damit, selber die Macht zu ergreifen. Sie hatten immer nur das Problem damit, wenn das andere tun, also einer ihrer Stammesgenossen sozusagen, die ganze Macht an sich zieht, dann beginnt er zum Konkurrent zu werden. Und da scheinen sich die Germanen untereinander eben auch im Grunde nicht so richtig der Macht eines germanischen Stammesangehörigen unterwerfen zu wollen. So, und von Arminius wird dann eben auch beschrieben, dass er, okay, er war dann irgendwie auch sehr mächtig, aber es gab eine Reihe von Situationen, wo die Germanen dann doch nicht auf ihn gehört haben, wo sie seinen Befehlen nicht mehr gefolgt sind. Also er hatte letztendlich dann doch nicht diese absolute Autorität. Und wird zumindest bei Tacitus dann beschrieben, die Germanen sind mehrfach an die Römer herangetreten und haben Angebote gemacht, Arminius umzubringen, sozusagen ihn zu beseitigen. Also es scheint, selbst innerhalb der germanischen Gesellschaft scheint man schon ihm seiner überdrüssig geworden zu sein, und wahrscheinlich wurde er dann doch als Bedrohung irgendwie sozusagen, ja, dieser ganzen germanische Stammesraison dann irgendwo so angesehen. Und letztendlich wurde er dann ja auch ob es ein Stammesangehöriger war, wer ihn jetzt umgebracht hat. Aber er wurde definitiv umgebracht. Und so hat man sich dieses Problems entledigt. Und das könnte natürlich schon auch dafür sprechen, dass Arminius wahrscheinlich mehr Macht in der germanischen Gesellschaft erreichen wollte, als ihm seine Stammesgenossen jemals zubilligen wollten. Also wie gesagt, wir können darüber nur spekulieren, was die Gründe gewesen sind. Keine Ahnung, wir haben nur die römischen Quellen und da muss man immer sehr vorsichtig sein, was die uns dazu vermitteln.
Wie erreicht die Kunde der verlorenen Varusschlacht die Römer und welche Konsequenzen zieht man militärstrategisch im Umgang mit den Germanen für die kommenden Jahre?
Also die Nachricht der Niederlage hat Rom sehr schnell erreicht. Ich hatte es ja auch schon beschrieben, dass Marbot den Kopf des Arminius an Augustus geschickt hat. Also das römische Meldewesen wird trotz dieser zusammenbrechenden Struktur noch funktioniert haben. Insofern kann man davon ausgehen, dass die Römer das sehr schnell erfahren haben. Und auch da wird dann, das wird dann wieder sehr, sehr blumig und bunt beschrieben, wie Augustus darauf reagiert hat. Er ist dann wirklich in große Trauer, erstmal in großen Zorn und Trauer verfallen, hat sich dann, soll sich dann irgendwie den Kopf am Türrahmen aufgeschlagen haben, irgendwie, und soll sich nicht mehr rasiert haben. Gut, das ist so ein Trauerzeichen, ist also Zeichen, also römisches Zeichen der Trauer. Und dann eben so dieser legendäre Spruch, Varus, Varus, gib mir meine Legion zurück. Na gut, das kann jetzt irgendwie auch pure Lyrik sein. Wissen wir nicht, ob das wirklich so stimmt. Aber es war klar, die Römer haben die Kontrolle innerhalb Germaniens, also zwischen Rhein und Elbe, erstmal komplett verloren. Drei Legionen wurden vernichtet, so wird zumindest beschrieben, die 17., 18. und 19. Legion. Das muss für die Römer sehr traumatisch gewesen sein. Sie müssen sich, man muss sich vorstellen, die Römer hatten zu dem Zeitpunkt, oder Rom hatte zu dem Zeitpunkt 21 Legionen. Das ist irgendwie eine hochprofessionelle Armee mit eben diesen weit über 100.000 Soldaten ständig unter Waffen. Und die sind alle durchnummeriert gewesen. Die hatten alle auch ihre Ehrenbezeichnung, aber wir haben alle auch ihre Ordnungsnummer von 1 bis 21 gehabt. Und man kennt das, also das ist in der römischen Geschichte immer mal wieder passiert, dass komplette Legionen geschlagen wurden, verloren wurden. Das war ein herber Niederschlag, aber man hat diese Legion dann neu aufgestellt, neu zusammengesetzt und dann haben die wieder sozusagen diese Nummer bekommen. Die Nummer 17, 18, 19 ist nie wieder vergeben worden. Also die Römer haben dann auch wieder entsprechend natürlich diese Lücken gefüllt. Also in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten hatten sie dann nachher 28 irgendwie Legionen und zum Teil noch mehr, dann mal hin und wieder mal. Alle hatten sie ihre Ordnungszahl, aber wie gesagt, zwischen 17, 18, 19 ist immer als Lücke bestehen geblieben durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Also das drückt schon zumindest mal aus, dass sag mal, die römische Befindlichkeit entscheidend gestört hat und dass es ja wirklich ja geradezu traumatisch gewesen sein muss, diese Niederlage. Aber es war klar, dass die Römer sich damit nicht abfinden. Also auch vom römischen Selbstverständnis ist das eben auch ganz klar. Also die germanischen Stämme zwischen Rhein und Elbe haben sich unterworfen und das ist im Grunde wie ein Staatsvertrag und der gilt auf alle Zeiten. Also letztendlich, wenn man so will, auch bis heute. Die Römer sind da sehr formal, juristisch eben auch rangegangen. Es gab eine Unterwerfungserklärung und damit haben diese Stämme im Grunde sind nicht mehr irgendwie ein eigenständiges Subjekt gewesen, sondern waren Objekt der römischen Herrschaft. Und das ist so. Da ändert auch sowas wie die Varusschlacht, diese Niederlage, nichts dran. Herrschaftsanspruch besteht weiterhin und den geben die Römer auch nicht einfach so preis. Also das wäre wirklich eine zu, ein Ausdruck einer, was wäre wirklich ein Ausdruck, der auch innenpolitisch nicht zu vertreten ist. Die Römer ziehen sich hinter den Rhein zurück, sammeln sich, organisieren sich neu. Und führen in den ersten Jahren erstmal so, sag mal, so neue, ja, erstmal so erste Militäroperationen wieder in Germanien durch, trauen sich natürlich noch nicht so richtig rein, wissen auch nicht, was sie da erwartet. Man war anfangs auch ängstlich, ob nicht in diesem ganzen Schwung, den die Germanen nun haben, dass sie über den Rhein übertreten, sich mit den Galliern, die ja irgendwo auch immer noch so ein bisschen unruhig waren, mit den Galliern verbünden und dann auf Rom marschieren. Also das war so eine große Angst, die Römer hatten. Das hat sich aber relativ schnell zerschlagen, weil nichts in die Richtung passierte. Und die Germanen blieben unter sich und die hatten überhaupt gar keine Ambitionen, im Grunde irgendwie zu erobern und Rom zu besiegen. Also letztendlich haben die auch immer sehr stark von Rom ja auch profitiert. Also grundsätzlich gegen Rom hatten sie ja auch nichts. Also das war trotzdem erstmal so die erste Sorge, die ist dann sehr schnell, dann hat sich sehr schnell aus römische für die Römer verflüchtigt. Aber man traute sich noch nicht so richtig in diese germanischen Ländereien wieder rein und ja, führte so erste Vorstöße aus und erste Feldzüge aber es wird nicht so richtig beschrieben, was passierte, außer dass irgendwas erfolgte in diese Richtung. Aber im Jahr 14 nach, inzwischen war Augustus gestorben, der ist 14 nach gestorben, Tiberius ist sein Nachfolger gewesen. Tiberius, der Stiefsohn von Augustus, ein militärisch sehr erfolgreicher Stratege, aber vor allen Dingen auch ein sehr besonderer Politiker und vor allen Dingen auch eher ein sehr gewiefter Diplomat, also eher ein Realpolitiker, also der im Grunde so die gesamte Klaviatur beherrscht, also sowohl das Militärische wie das Politisch-Diplomatische. Aber jetzt saß jetzt in Rom auf dem Thron und es war klar, okay, wir versuchen die Kontrolle wieder zu gewinnen und dafür war ist Germanicus, ist der Sohn von Drusus. Also, muss man auch noch kurz erklären, Drusus ist ja der erste Eroberer Germaniens gewesen, also der Bruder von Tiberius, der dann eben vom Pferd gefallen und verstorben ist. Und für seine großen Verdienste, militärischen Erfolge, Eroberung Germaniens, hat er den Ehrentitel Germanicus bekommen und der war erblich. Also der Sohn von Drusus hatte sozusagen dann den Namen, Ehrennamen Germanicus geerbt und übernommen und ist quasi zu seinem Rufnamen geworden. Und dieser Germanicus ist jetzt nun in Germanien, 14 nach, und hat den Auftrag, die Germanien wieder unter römische Kontrolle zu bringen. Hat dafür 8 Legionen. Ja, und versucht das in den Folgejahren bis 16 nach Christus. Also quasi in 3 Jahren versucht er mit diesem Riesenaufgebot, 8 Legionen, diese Reconquista durchzuführen. Und am Ende muss man sagen, erfolglos. Er ist gescheitert, es gelingt den Römern nicht. Grandiose Niederlagen, viele Verluste. Also es wird gesagt, dass in diesen 3 Jahren unter Germanicus die Römer mehr Soldaten verloren haben als in den 20 Jahren zuvor inklusive der Varusschlacht. Die Römer haben einen extrem hohen Blutzoll bezahlt. Es hatte unterschiedliche Gründe, auch für die Germanicus letztendlich nichts konnte. Aber der Blutzoll war sehr hoch, weswegen dann Tiberius, der immer schon nochmal auch mit dem Vorgehen von Germanicus so ein bisschen fremdelte und sehr distanziert zu Germanicus war, hat dann die Reißleine gezogen und gesagt, nee, wir lassen dieses Abenteuer Germanien jetzt auf sich beruhen, wir ziehen uns hinter den Rhein zurück. Und in seiner ganzen Weisheit hat er dann eben auch gesagt, wir überlassen die Germanen ihrem eigenen Schicksal, sollen die sich doch untereinander bekriegen. Und so ist es dann irgendwie auch gewesen. In dem Moment, wo sich der große äußere Feind zurückgezogen hat, fehlte den Germanen im Grunde die Angriffsfläche, die äußere Angriffsfläche. Und was haben sie als nächstes gemacht? Im Jahr 17 nach ist Arminius mit seinen Soldaten an die Marburg gezogen. Also den Marburg, den wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt hatten, eben auch ein großer germanischer, ja, Fürst, König, wie auch immer, im heutigen Tschechien. Und das hat im Grunde dann zu einer Reihe von innergermanischen Kriegen geführt. Also das sagt auch schon mal sehr viel über die Germanen aus und letztendlich aber auch zur politischen Weitsicht des von Tiberius. Er hat eigentlich im Grunde recht gehabt, die überlasst die Germanen sozusagen sich selbst und die werden sich einfach schon selbst zerfleischen. Und damit sind eigentlich auch unsere Probleme dann auch gelöst. Und letztendlich für Jahrzehnte war dann auch wirklich Ruhe an der germanischen Front am Rhein.
Man dachte lange auch, diese Schlacht, diese Varusschlacht hätte eine wirklich nachhaltige Abwesenheit der Römer rechtsrheinig bewirkt. Es gibt Gegenbeispiele, es gibt Waldgirmes, es gibt die Schlacht am Harzhorn. Also können Sie auch auf die lange Sicht eingehen, um in die Spätantike auch schon zu schauen, wann waren die Römer denn und warum waren die Römer dann doch wieder rechts des Rheines unterwegs?
Gucken wir uns nochmal die Situation an. Ich hatte ja kurz beschrieben, also die Römer ziehen sich dann im Grunde aus so einer realpolitischen Einsicht, Ende 16 Nacht, dann irgendwie aus Germanien zurück an den Rhein. Das heißt aber nicht, dass sie den Anspruch auf Germanien aufgegeben haben. Dazu muss man auch noch sagen, also das ist jetzt auch im Grunde so eine Anekdote, also in Friesland, also das ist wahrscheinlich eher das heutige Holland, also nicht unser heutiges Friesland, aber bei den Friesen, gab das auch noch bis ins Jahr 27 römische Besatzung. Also die Römer waren durchaus noch in, es sind nicht alle Stämme innerhalb Germaniens auf sozusagen von Rom abgefallen. Also die Friesen blieben weiterhin den Römern verbunden, haben auch Steuern bezahlt und alles und haben auch ihre Dienste für Rom geleistet. Und in Friesland hat auch noch irgendwie fast 20 Jahre, also bis 20 Jahre nach der Varusschlacht irgendwie gab es noch römische Standorte. Das muss man sich eben auch mal klar machen. Und auch in den Jahren, in den Jahrzehnten danach, als klar war, die Römer ziehen sich komplett irgendwie aus, erstmal militärisch aus Germanien, aus Innergermanien zurück, haben die eigentlich noch die politischen Geschicke innerhalb Germaniens bestimmt. Die Germanen haben sich so ein bisschen selbst zerfleischt, haben sich ihre eigenen Rivalitäten letztendlich im Grunde auch ihre militärische Kraft auch genommen und auch ihre Bosskraft auch gegen Rom letztendlich damit auch geschwächt. Die Cherusker sind im Grunde vollkommen irgendwie in Bedeutungslosigkeit wie abgesunken. Und auch drückt das immer sehr schön aus, also was innerhalb Germaniens passiert ist. Die Cherusker hatten plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie kein Führer mehr. Also es gab keinen, den sie, auf keinen ihrer Stammesführer, auf den sie sich sozusagen als Stammesoberhaupt einigen konnten und hatten gebeten, haben eine Delegation nach Rom geschickt, um einen Nachfahren von Arminius. Dazu muss man kurz erzählen. Arminius hat ja irgendwie seine Thusnelda gehabt. Wir haben auch zusammen noch ein Kind gezeugt. Thusnelda ist, als sie schwanger war, mit dem Kind von Arminius in römische Gefangenschaft geraten. Und der Sohn von Arminius ist dann quasi in römischer Gefangenschaft auch geboren worden, ist in Rom aufgezogen worden. Und man ist nach, also diese Cherusker haben nun Jahrzehnte nach der Varusschlacht eine Delegation nach Rom geschickt und haben gefragt, ob sie sozusagen nicht diesen Sohn von Arminius jetzt wieder irgendwie zurückbekommen können als ihr neues Stammesoberhaupt. Also da sieht man schon erstmal so diese Abhängigkeit, die politische Abhängigkeit von Rom, dass sie ja mal nicht mal in der Lage waren, ihre eigene Führerschaft irgendwie so zu organisieren und da irgendwie auf römische Hilfe angewiesen waren oder hofften. Also ich meine, das ist ja schon auch recht absurd. Andere Beispiele sind, die Römer haben eben auch aus der Lehre dieser ganzen Ereignisse, also bis zur Varusschlacht, eben auch also die Lehre, die sie gezogen haben, war, dass sie rechtsrheinisch, also sozusagen so ein Puffer geschaffen haben, wo keine Germanen siedelten. Also im Grunde so ein leeres Gebiet, was sie sozusagen so im Vorfeld des Rheins, wo sie dann eben auch Ruhe haben wollten. Sozusagen, dass jetzt nicht aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Rheins wieder Gruppen irgendwie über den Rhein übersetzen und dann irgendwie Unwesen in der römischen Provinz irgendwie treiben. Das war ein leeres, fruchtbares Siedlungsland und es gab, wird berichtet, es gab dann einzelne Stämme, die dann versuchten, dann dieses Land zu besiedeln. Und das haben die Römer, die sind dann rübergezogen, sind dann irgendwie militärisch dann mit Rhein übergesetzt und haben die dann wieder rausvertrieben. Also noch die ganzen Jahrzehnte, also insgesamt im ganzen ersten Jahrhundert nach der Varusschlacht, haben die Römer eigentlich volle Kontrolle in Germanien gehabt. Im Grunde ist es für sie optimal ausgegangen. Sie brauchten nicht mehr militärisch vor Ort sein. Sie haben diese ganzen Risiken, die sie vorhatten, irgendwie nicht mehr gehabt. Sie haben das jetzt politisch, wirtschaftlich alles kontrolliert. Also im Grunde ist der germanische Erfolg schnell im Grunde wieder so zunichte gemacht worden. Also die Germanen haben letztendlich nicht davon profitiert. Ja, und jetzt kommen wir zu der Schlacht am Hartshorn. Das ist irgendwie auch so ein besonderes Ereignis. So etwa um 235 datiert man das, also in der Herrschaft des Maximinus Thrax. Das ist einer der ersten, war der erste Soldatenkaiser. In der Mitte des 3. Jahrhunderts war Rom in so einer Dauerkrise. Kaiser haben sich nicht allzu lange auf dem Thron halten können. Es waren meistens Kaiser, die aus dem Militär gekommen sind, irgendwelche Militärkommandeure gewesen sind, von ihren eigenen Soldaten nach oben geputscht wurden. Ja, und wenn sie dann erfolglos blieben oder wenn diese Kaiser, wenn die Legionen diesen Kaisern sozusagen die Gefolgschaft verweigerten, dann wurden diese Kaiser eben auch umgebracht. Und wie gesagt, die lebten wirklich also nicht sehr lange, also wenige Jahre. Einige haben es auch nur wenige Tage oder ein paar Monate irgendwie dann geschafft. Wurde dann sozusagen der neue Kaiser inthronisiert. Also das ist die Zeit, die Jahrzehntedauer der Soldatenkaiser. Und das ist aber auch eine Zeit großer militärischer und politischer Unruhen. Im Osten ist das Partherreich neu erstarkt, war ein großer Konkurrent um sozusagen die Vorherrschaft im heutigen Nahen Osten. Aber auch an der germanischen und an der Front am Rhein und an der Donau formierte sich auch immer mehr Widerstand. Gruppen, die über die Flüsse übersetzten, innerhalb des Reiches plünderten und wirklich zu einer großen Bedrohung auch des inneren Friedens und der Wirtschaft des Reiches wurden. Und so wird eben auch unter Maximinus Thrax beschrieben, das ist eben einer, dieser Soldatenkaiser, der dann zu dem Zeitpunkt auch am Rhein war, dass die Germanen dann wieder, ja, den germanische Verbände, den das Reich angegriffen hatten. Und es wird wieder von einer Militäraktion, so eine Art Polizeiaktion berichtet, dass Maximinus Thrax mit seinen Legionen, ich weiß jetzt nicht wie viel, über den Rhein übergesetzt sind und im Grunde den Germanen wieder ihre Grenzen aufgezeigt haben. Es gab da eine Beschreibung, ist allerdings auch eine sehr schwierige Textstelle, das ist irgendwie kein anerkannter römischer Autor gewesen, also keiner, den man irgendwie, der als sehr verlässlich galt, und der hat dieses Ereignis beschrieben, und ich weiß jetzt nicht mal die Zahl, wird dann eben beschrieben, dass da irgendwie so und so viele Meilen hinter der Grenze operiert, also dass die Römer so und so viele Meilen hinter der Grenze operiert hatten. Und das konnte man sich nicht vorstellen, dass es so weit gewesen ist. Also ich sage mal, 500 Kilometer hinter der Grenze operiert. Das wäre jetzt zu groß irgendwie. Oder sagen wir mal, 300 Kilometer hinter der Grenze operiert. Das kann nicht sein. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Schreibfehler. Das muss 30 Kilometer heißen. Und so wurde dann, also man kennt diese Mittelalter, aus diesem mittelalterlichen Schriften, also man muss sich so vorstellen, diese Texte, die sich dann, die römischen Texte, die in über die Jahrhunderte überliefert wurden, das waren ja dann Handschriften, die in den Klosterbibliotheken noch präsent waren und immer kopiert wurden. Und bei dem Kopieren durch die Mönche sind natürlich durchaus Schreibfehler passiert. Damit ist immer zu rechnen und viele sind ja auch nachgewiesen worden. Und hier kennt man eben, kann man diesen Prozess eben auch rekonstruieren, weil man eben nämlich auch noch eine Handschrift hat, wo eben, sag mal, die große Zahl ist, und dann hat man spätere, also dann hat man auch Handschriften mit der kleineren Zahl. Das ist wahrscheinlich eben mal so ein vermeintlicher Korrekturvorgang da vollzogen worden, dass man sagt, das kann gar nicht sein, 300, muss wahrscheinlich 30 haben, und hat man dann 30 eingetragen, und das ist dann aber dann weiter so reproduziert worden. Im Jahr 2007 hat man in Niedersachsen in der Nähe von Göttingen, also am Harzhorn, ja, Überreste auch eines Kampfgeschehens gefunden und das archäologisch untersucht. Und ja, was wir jetzt eben wissen ist, dass die Römer in der Zeit des Maximinus Thrax, also in der Zeit, von der ich eben gerade berichtet habe, dass die Römer irgendwie eben auch so eine Aktion, so eine Polizeiaktion in Germanien durchgeführt haben, so weit im Norden waren. Und plötzlich stimmt das mit dieser Zahl, mit dieser großen Zahl, wo man immer sagte, das kann gar nicht sein. Es sieht so aus, dass, oder heute können wir sicher sagen, dass ein römischer Verband bis nach, ja, Norddeutschland vorgedrungen ist. Und auf dem Rückmarsch, also wir können die Marschrichtung der Römer eigentlich sehr gut rekonstruieren anhand der Verteilung der römischen Funde, eben da über das Harzhorn zog und dort eben angegriffen wurde. Und auf dem Marsch, auch da, der Marsch zog sich auch über mehrere Kilometer hin, oder auch dieser Tross der Römer zog sich über mehrere Kilometer hin und wurden sozusagen auf der Strecke angegriffen. Und ja, aber letztendlich ist es keine große Niederlage. Also da sind dann Sachen, also die Römer haben diese Angriffe sicherlich abgewehrt, aber ist dann irgendwie zurückgeblieben. Also es sind eben, also wir sehen diese Spuren dieses Kampfes, wir sehen die Projektile, die Geschosse, und wir sehen ein paar Dinge, die die Römer dann nach dem Zuge dieser ganzen Kampfereignisse dann verloren haben, die dann irgendwie vor Ort geblieben sind, die Plünderer dann wahrscheinlich dann auch übersehen haben. Und insofern können wir dann dieses Ereignis relativ gut rekonstruieren. Und das war, wie gesagt, erstaunlich, weil damit hatten wir das erste Mal wieder so wirklich einen klaren Hinweis. Im dritten Jahrhundert sind die Römer wirklich so weit in den Norden vorgedrungen bis nach Norddeutschland. Also ihr Aktionsgebiet war weiterhin eigentlich immer sehr ausgedehnt, und Germanien war für sie definitiv nicht eine No-Go-Area, sondern das war irgendwas, was in ihrem Kontrollbereich lag und was, wenn sie es wollten, was sie auch durchaus auch militärisch operiert haben.
Die Varusschlacht hat ein äußerst interessantes Nachleben, denn sie wird im aufkommenden Nationalismus des 19. Jahrhunderts als die Geburtsstunde der Germanen des Deutschlands konstruiert. Wie läuft das ab?
Also im 16. Jahrhundert entdeckt man, also im Zuge der Renaissance, so 15. bis 16. Jahrhundert, entdeckt man diese antiken Schriften für sich neu. Die führten ja im Grunde so ein Schattendasein in den Klosterbibliotheken. Und im 15. Jahrhundert setzte dann der Buchdruck ein. Der Humanismus etablierte sich. Das ist im Grunde, wenn man so will, das erste Mal so eine bürgerliche Gelehrtenbewegung. Bürgerlich passt jetzt nicht so ganz, aber das ist auf jeden Fall eine Gelehrtenbewegung außerhalb der Klöster. Und es gab so einen Run auf diese alten antiken Schriften, die man jetzt, wie gesagt, neu für sich entdeckte und las und die durch den Buchdruck, also die dann auch schnell dann irgendwie auch dann gedruckt wurden und so ihre ganz eigenen Verbreitung außerhalb der Klöster fanden und nicht mehr so beschwerlich, dass dann ein Mönch dann bei Kerzenschein sozusagen da Wochen dabei ist, irgendwie diese Schriften zu kopieren, sondern dass sie jetzt wirklich in relativ zügiger Folge konnten da jetzt gleich hunderte von Büchern gleichzeitig gedruckt werden und dann irgendwie durch Europa, irgendwie über Europa verteilt werden. Und die wurden dann eben auch vielfach gelesen. Also so entdeckte man die Antike für sich und man erfuhr außerhalb der Klöster eben plötzlich von diesem Ereignis Varusschlacht. Man erfuhr von einem Arminius und das fiel in eine Zeit, in der haben wir jetzt Deutschland. Gut, Deutschland als Staat gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sagen wir mal, die deutschen Lande, diese ganzen deutschen Territorien, sich wieder in einem offenen Konflikt mit Rom befanden. Diesmal aber dem päpstlichen Rom. Aber wie gesagt, das päpstliche Rom war wieder so der große Gegner, auch der Geld forderte, der Soldaten forderte, der die politische Autorität der Landesherrschaften im Grunde auch ja, in Frage stellte oder reduzierte. Also wir haben eben diese Situation dieser Rivalität zwischen dem päpstlichen Rom und den deutschen Territorialherrschaften und die waren eben aber auch, zogen auch nicht an einem Strang und die einen waren mehr auf römischer Seite und die anderen dagegen. Dann kam ja auch noch die Reformation, die ja dann auch noch zu einer regionalen Distanzierung von Rom geführt haben. Und es war für diese Humanisten, die sich gegen Rom gewehrt haben oder die sozusagen ihre Politik oder die gegen Rom argumentiert haben, wurde das plötzlich so schmerzhaft spürbar, dass Deutschland eben kein Nationalstaat war oder keine Einheit war, sondern man war so zerrissen. Man zog nicht gemeinsam an einem Strang. Man war dadurch politisch geschwächt. Ganz anders als zum Beispiel Frankreich, die ja schon irgendwie noch eine innere Einigung erreicht hatten in den Jahrhunderten zuvor. Und daran litt man, an so einem fehlenden Nationalismus und an so einer fehlenden Einigung. Das wurde als großes politisches Problem empfunden. Und nun las man eben von diesem Arminius, dem es gelang, die in sich zerstrittenen germanischen Stämme zu einigen und mit Erfolg gegen diese großen Gegner, das antike Rom, zu führen und letztendlich dann auch diese großen Übergegner Rom auch zu besiegen. Das heißt, Arminius wurde das große Vorbild, das leuchtende Vorbild, sozusagen das Role Model, wie man eben sozusagen zu einer gemeinsamen nationaler Stärke wachsen kann durch einen inneren Einigungsprozess und durch diese gemeinsame innere Stärke dann eben diesem äußeren Feind widersetzen. Dadurch hat dieses Ereignis Varusschlacht im Grunde auch so zum Zündfunken und letztendlich auch zum Ausgangspunkt des deutschen Nationalismus und letztendlich auch in der damaligen Sichtweise, ja, gut, das hat ein späterer Historiker mal gesagt, irgendwie, das war jetzt nicht die Wortwahl des 16. Jahrhunderts, aber zum Urknall der deutschen Geschichte. Also die deutsche Geschichte nahm ihren Anfang in der Varusschlacht, also so sozusagen die Sichtweise damals. Und im Grunde ja bis 1871 litt man ja eben darunter, dass Deutschland kein Nationalstaat war, dass es keine deutsche nationale Identität gegeben hat. Und da spielt dann eben in diesen ganzen Auseinandersetzungen immer Arminius eben, gut, dann eben als Hermann, eben die zentrale Rolle, dass man eigentlich im Grunde, dass man ihn als Vorbild gesehen hatte und ihn als leuchtendes Vorbild genommen hat und im Grunde von ihm lernen wollte oder mit Arminius zusammen im Verbund kämpfen, die deutsche nationale Einigkeit erringen wollte. Also in diesem Kontext ist das zu sehen. Und darum spielt in diesem Ganzen auch gerade, wenn wir ins 19. Jahrhundert gehen, diesem übersteigerten Nationalismus, Arminius immer so eine sehr zentrale Rolle und auch eine sehr aggressive Rolle. Also je nachdem, wie die politischen Bedingungen in den jeweiligen Jahrzehnten oder Jahrhunderten gewesen ist, ist es mal moderater, dann mal wieder aggressiver. Aber zum Teil war das ja wirklich mit einer extrem übersteigerten Aggressivität, wie man sich eben den äußeren Feinden sozusagen entgegenstellen wollte und wie gesagt immer, wie gesagt, unter der ideellen Führerschaft des Arminius. Und da hat Arminius im Grunde eine sehr unrühmliche Rolle bekommen. Gut, letztendlich ist ihm ja zugesprochen worden. Und man muss hier eben auch sagen, dass das, was dann quasi in dieser ganzen nationalen Überhöhung aus diesem Ereignis gemacht wurde, überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hatte, was eigentlich historisch wirklich, was real passiert ist und vor allen Dingen, was wir eigentlich heute auch geschichtswissenschaftlich zu diesem Ereignis sagen können. Also es hat sich im Grunde komplett auseinanderentwickelt und ein Eigenleben entwickelt, das aber eben sehr wirkmächtig gewesen ist. Und letztendlich kann man im Grunde, wenn man jetzt so mal so durch die 2000 Jahre zurückblickt, sagen, dass die Varusschlacht eigentlich nicht die größte Wirkung irgendwo in den Jahren 9 nach und Folge erlebt hat, sondern im Grunde eigentlich erst in den 5 Jahrhunderten seit dem 16. Jahrhundert, also seitdem man anfing, diese Tacitus zu lesen und Tacitus, der dann sagt, der dann eben auch schreibt, abschließend, nachdem er beschrieben hat, dass Arminius eben von seinen Leuten umgebracht wurde, er beschreibt, ohne Zweifel war Arminius der Befreier Germaniens. Und dieser Satz, der wirkte einfach noch extrem nach und hat eine sehr große Wirkung entfaltet.
Die Varusschlacht wurde auch oder wird auch Schlacht am Teutoburger Wald genannt. Und Sie haben ja erwähnt, wir wissen sehr viel über den Verlauf, aber die genaue Location, das hat die Forschung dann noch lange Jahre vor Diskussionen und Kopfzerbrechen gestellt.
Ja, ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir heute nicht mehr wir sprechen von der Varusschlacht, was sehr unüblich ist, dass man eine Schlacht nach ihrem Verlierer benennt. Das macht man eigentlich sonst nicht. Und das ist auch kein historisch überlieferter Begriff. Die Römer haben von der Varus-Niederlage gesprochen, also, oder von dem Varus-Krieg und nicht von der Varusschlacht. Also, wir benutzen diesen Begriff aber heute und eben auch nicht Hermannschlacht. Das hatte ich ja auch kurz schon irgendwie erläutert, warum wir nicht Hermann sagen, weil, wie gesagt, das ist eben auch ein Begriff, mit dem wir heute, also der eben aus diesem deutschen völkischen Nationalismus herauskommt oder auf den hinsteuert, den Namen benutzen wir deshalb auch nicht. Und der dritte Name, der ja eigentlich auch sehr stark etabliert ist, ist eben Schlacht im Teutoburger Wald. Und den benutzen wir auch nicht. Und das ist aus folgendem Grund. Seit 30 Jahren, über 30 Jahren sind wir ja Archäologe, graben wir ja, forschen wir ja archäologisch in Kalkriese und können ja eigentlich auch mit guten Argumenten sagen, dass wir eben ein Ort der Varusschlacht sind, also dass wir hier irgendwie Ereignisse aus diesem ganzen Ablauf dieser Varusschlacht hier vor Ort fassen und Kalkriese liegt sozusagen, liegt nördlich des Kalkriser Bergs. Das ist so ein Vorsprung vom Wiehengebirge und das Wiehengebirge ist der nördlichste Ausläufer der deutschen Mittelgebirge. Dann öffnet sich im Grunde so die norddeutsche Tiefebene. Und der Teutoburger Wald, der liegt nochmal 50 Kilometer, 60, 70 Kilometer weiter südlich. Das heißt, wir behaupten heute für uns sozusagen ein Ort der Varusschlacht oder ein Ort der Schlacht im Teutoburger Wald zu sein, obwohl wir nördlich des Wiehengebirges sind, weit entfernt von dem Teutoburger Wald. Wie kommt das mit dem Teutoburger Wald nun jetzt hier in die Diskussion? Wir haben nur eine einzige Nennung dieses Namens Teutoburger Wald bei Tacitus. Im Jahr 15 nach ist Germanicus mit seinen 8 Legionen in Germanien unterwegs. Der ist im Siedlungsgebiet der Bructerer und macht das, was römische Militäraktionen eigentlich immer beinhalten. Verbrannte Erde wird im Grunde alle, die nicht rechtzeitig irgendwie fliehen können, werden umgebracht. So wird es dann eben auch beschrieben, ganz lapidar. Weder Alte noch Junge wurden verschont. Das Siedlungsgebiet der Bructerer wurde, soweit man das machen konnte, komplett vernichtet. Und wir wissen, wo das liegt. Das ist irgendwo zwischen Oberlauf der Lippe und Oberlauf der Ems, also im heutigen Münsterland. Und dann, nachdem man irgendwie so da erfolgreich irgendwie sein Ding dann nachgegangen ist und diese, ja, wenn man sagen will, auch diese Massaker durchgeführt hat, Wird dann bei Tacitus beschrieben, ja, wurde so lapidar dann eben auch so beiläufig so bemerkt. Ja, wir befinden uns hier ja in der Nähe des Teutoburger Walds, in dessen Nähe, also Saltus Teutoburgiensis, also Teutoburger Wald oder Teutoburger Höhen, je nachdem, wie man das übersetzt, in dessen Nähe wiederum die Varusstadt stattgefunden hat. Und nun beschließt Germanicus mit seinen 8 Legionen von dort aus den Schlachtort aufzusuchen. Und vollzieht den Marsch des Varus nach und beschreibt so diese einzelnen Stationen, wo das erste Lager errichtet hat, dann wo das zweite dann gekommen ist und so weiter. Und kommt dann final dann auch an den Ort des Varus-Schlachtfeldes und beschreibt dann, was sie da sehen. Das muss ein gruseliger Anblick gewesen sein. Aber der Punkt ist nun, Teutoburger Wald, das ist das einzige Mal, dass wir eine Nennung dieses Namens haben. Sonst taucht er nie auf. Die Schriften, die römischen antiken Schriften sind ansonsten sehr vage, was regionale oder lokale Bezeichnungen anbelangt. Es gibt natürlich ein paar Beschreibungen, weil letztendlich geht es immer um Wälder und Höhen und unwegsam und schlechtes Wetter sowieso. Alles Gründe, warum man sich als Römer da unwohl fühlt und warum man da letztendlich auch noch scheitern kann. Aber diese Beschreibungen führen uns eben nicht an einen Ort, also nicht wie Homer, wie Schliemann mit der Ilias von Homer in der Hand dann letztendlich dann zu Troja gekommen ist und nach Mykene gekommen ist. Das funktioniert mit diesen Schriften so nicht. Die führen uns an einen Ort oder an ganz viele Orte. Also es ist nicht möglich, anhand der römischen Beschreibung zu den Ereignissen vor Ort zu kommen. So. Und das ist natürlich genau der Ausgangspunkt, der die Suche so schwer macht. Und seit dem 16. Jahrhundert, seitdem die Varusschlacht eben so eine nationale Bedeutung erlangt hat, ist natürlich auch klar, dass man versucht, diesen Ort zu finden. Und will natürlich auch wissen, wo das geschehen ist, an welchem Ort kann ich das denn jetzt alles abfeiern. Und natürlich wollen alle, dass es bei ihnen passiert ist. Also diese ganzen regionalen Identitäten spielen dann damit rein und so sind irgendwie hunderte von Orten irgendwie vorgeschlagen worden, die alle mehr oder weniger gut oder schlecht sind. Also die meisten sind von vornherein schlecht, aber letztendlich ist das eine offene Debatte, Kontroverse, die auch sehr hitzig geführt wurde durch all die Jahrhunderte. Im 17. Jahrhundert nun spielt der Raum Paderborn eine große Rolle. Dort sitzt nämlich dann irgendwie der Fürstbischof, für den die Varusschlacht nicht nur für ein großes Ereignis gewesen ist, für den es auch für seine politische Identität, auch gerade im Verhältnis zu Rom, eine große Bedeutung hatte. Und es war ihm ein Anliegen, dass die Schlacht dort in der Gegend stattgefunden hat. Und ein humanistischer Gebildeter, Philipp Klüver, hat eben auch Anfang des 17. Jahrhunderts sein dreibändiges Werk über die Geschichte Deutschlands, also Germaniens, geschrieben und eben auch als erster eben gesagt, ja, der Teutoburger Wald, das ist hier im Raum Detmold, Paderborn, Bielefeld. Und dort gibt es einen Höhenzug, der heißt Ossining oder hieß damals Ossining, heißt zum Teil heute auch noch so. Und weil man damals im 17. Jahrhundert wollte, dass die Schlacht dort stattgefunden hat, hat man den Ossining kurzerhand in Teutoburger Wald umbenannt. Und so ist im 17. Jahrhundert erstmals der Teutoburger Wald überhaupt auf eine deutsche Landkarte gekommen. Also im Grunde das, was wir heutzutage alternative Fakten nennen, die sind dort geschaffen worden. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es nun auf den deutschen Landkarten den Teutoburger Wald, der eben diesen Höhenzug bezeichnet. Welchen Höhenzug die Römer damals damit gemeint haben, ist völlig unklar. Und deswegen, weil, wie gesagt, und wir mit unserem Schlachtort Kalkriese sind nördlich des Wiengebirges, also weit entfernt vom Teutoburger Wald, haben wir eigentlich auch gute Argumente dafür, dass wir das klar bezeichnen, nee, muss definitiv falsch gewesen sein. Es ist falsch. Das, was Tacitus als Teutoburger Wald bezeichnet hat, ist nicht identisch mit dem, was wir heute auf unseren Landkarten als Teutoburger Wald ausweisen. Und deswegen ist natürlich auch der Begriff Schlacht im Teutoburger Wald eben auch problematisch und deswegen verwenden wir ihn auch nicht, weil er natürlich historisch auch irreführend ist. Wir meinen damit sozusagen mit der historischen Bezeichnung auch eine geografische Lokalisierung zu erreichen, aber das ist definitiv auf diesem Wege nicht möglich und es ist einfach falsch. Das ist sozusagen das, was wir heute jetzt auch durch die Erkenntnisse unserer Ausgrabung in Kalkriese sagen können.
Wir haben jetzt sehr viel über die Varusschlacht gehört. Wenn man noch mehr rausfinden will, und ich nehme an, in Ihrem Museum geht es nicht nur allein um die Varusschlacht, was kann man da alles sehen?
Ja, das Museum und Park Kalkriese, also als Museum gibt es das Gebäude, was man heute hier sozusagen besuchen kann, seit 2002. Vorher gab es so kleinere Ausstellungen hier in so einem landwirtschaftlichen Hof, wo unsere Verwaltung heute drin ist. Seit 1989 graben wir ja jährlich vor Ort aus. Wir haben insgesamt ein Untersuchungsgebiet von 50 Quadratkilometern, das wir archäologisch beforschen. Und wir haben ja wirklich eine Vielzahl von, also Tausende von römischen Funden, und eben die Funde sprechen ganz eindeutig, sprechen eine eindeutige Sprache. Hier vor Ort haben römische Verbände die Kontrolle über, ja, das Schlachtfeld verloren. Also im Grunde eine vernichtende Niederlage erlitten. Wir haben Tote, wir haben all das, was so eine römische Legion mit sich führte. Das, was wir hier sehen, sehen wir sonst an keinem anderen Ort. Weil, wie gesagt, es ist hier einfach alles liegen geblieben. Die siegreichen Germanen haben dann sehr wohl geplündert, haben im Grunde auch sehr viel mitgenommen, also alles, was für sie wertvoll war, haben aber auch noch sehr viel zurückgelassen, weil sie es entweder doch, weil es ihnen dann zu viel war, weil es schadhaft war, weil sie es dann übersehen haben, warum auch immer. Aber auf jeden Fall, wir haben so viele römische Funde, wie sie sonst von kaum einem anderen Ort gibt. Und das kann man hier bei uns alles besichtigen, und wir bekommen schon eben einen sehr schönen Einblick in das, was so eine römische Militäreinheit eben auch mit sich führte. Ja, herausragende Funde. Die Geschichte wird erzählt, auch natürlich die Rezeptionsgeschichte, also was ist dann sozusagen auch in den letzten Jahrhunderten mit diesem Ereignis gemacht worden, wie gehen wir heute damit um. All das wird hier dargestellt, und ja, zum Miterleben und zum Mitmachen kann man sich sozusagen dieser Geschichte nähern. Im Moment zeigen wir auch unseren römischen Schienenpanzer. Das ist, wie gesagt, der einzige Ort, wo man bislang also so eine römische Rüstung auch sehen kann. Man kennt ja diesen römischen Schienenpanzer von Asterix, diese Spangen, diese einzelnen Platten, die den Körper der römischen Soldaten schützten. Und das Phänomen ist, oder das Faszinierende ist, dass wir durch alle Jahrhunderte die römische Ausstattung von Kopf bis zum Fuß sehr genau kennen. Es fehlte immer die Mitte. Man hat sowas nie gefunden, aus unterschiedlichen Gründen. Und die Frage hat man eigentlich auch nie wirklich gut und zufriedenstellend beantworten können. Fakt ist, man hat sowas nie gefunden. Und der erste fast vollständige Schienenpanzer, der älteste dieser Art, ist restauriert worden, und den kann man zum Beispiel sich jetzt bei uns auch in der Ausstellung angucken.